Guten Morgen, schön, dass ich heute mal wieder zu euch predigen darf. Es ist immer wieder ein Vorrecht und macht immer wieder auch echt Spaß. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und ich möchte heute über ein Thema reden, was mich einfach gerade selber immer wieder umtreibt. Ich bin gerade sehr herausgefordert in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr eigentlich hatte ich schon angefangen, mit dem Lärm in meinem Leben umzugehen. Damit umzugehen, dass mein Leben so viel Eindrücke hat, so viel Dinge mich meine Seele schwer machen wollen, so viel Dinge auf mich einprasseln. Und ich merke, dass bei diesem Thema Gebet, wenn wir dieses Gebet oder diese Bitte von dem Jünger ernst nehmen, Herr, lehre uns beten, dass wir auch über das Thema Stille reden müssen. Dass eine Weisheit, die wir eigentlich alle wissen, die irgendwo schon mal bei uns angekommen ist, nämlich, dass wir ruhig werden müssen, damit Gott reden kann. Dass diese Weisheit was ist, was wir trotz allem relativ viel verlernt haben. Wir haben, Søren Kierkegaard hat es schon so ausgedrückt, beten heißt nicht, sich selbst reden zu hören. Beten heißt stille werden, stilles Sein und hören, bis der betende Gott hört. Das ist überhaupt nichts Neues, oder? Schon C.S. Lewis vor 100 Jahren hat gesagt, dass wir in einem Königreich des Lärms leben. Das heißt, wir werden dominiert von Lärm, von Eindrücken, von Themen, die auf unser Leben einprasseln. Und hey, der hat noch zu einer Zeit gelebt, da gab es noch gar kein Smartphone und Internet. Letzte Woche gab es eine sogenannte Freizeitstudie, die veröffentlicht wurde, wo das Ergebnis war, dass 98% der Menschen täglich Medien nutzen. Und zwar im Durchschnitt 387 Minuten am Tag. Das sind 4,5 Stunden. Das heißt, 4,5 Stunden, die wir entweder vom Fernseher, vor dem Smartphone, vor dem Internet irgendwo verbringen und berieselt werden. Und wir merken, Stille ist eine verlernte Kunst in unserer Gesellschaft. Ruhig zu sein ist eine Sache, die wir nicht mehr so gut können. Der Markt für Noise-Canceling-Kopfhörer ist am Boomen. Ich weiß nicht, wer alles sowas hat. Ich habe das seit diesem Jahr als kleines Hilfsmittel, damit ich die Nächte im Krankenhaus in den Dreibettzimmern besser erleben kann. Ich mache die Kopfhörer rein und man schaltet das Noise-Canceling an und plötzlich wird es still. Der schnarchende Nachbar ist nicht mehr zu hören. Das ist was richtig Gutes. Aber ich glaube, das ist nicht die Stille, von der wir reden. Thomas hat es vorher schon ein bisschen angeteasert. Es geht darum, dass auch unser Herz still wird, dass wir innerlich still werden vor Gott. Aber trotzdem, wir merken, da ist so viel Kampf darum. Lärm ist eine der Hauptquellen, die die Berufsgenossenschaft in Deutschland untersucht, weil sie merken, dass ein Großteil der Ausfälle im Job auch an Lärm liegt. Dass Menschen ein Umfeld haben, wo sie zu viel Lärm haben, zu viel Lautstärke haben und dadurch krank werden. Dadurch Ausfälle für die Berufsgenossenschaft entstehen. Die BG geht davon aus, dass es einer der Hauptstressfaktoren ist und dass es bis dahin führt, dass Lärm körperliche Stressreaktionen auslösen, dass Angststörungen und Depressionen dadurch entstehen. Ich bin über eine Studie gestolpert, die den Zusammenhang zwischen Selbstmordversuchen und Straßenlärm untersucht haben. Die sagen, überall da, wo Menschen leben, wo nachts der Straßenlärm um 10 Dezibel zugenommen hat durch eine veränderte Verkehrsführung, geht die Selbstmordrate in diesem Wohngebiet hoch. Das heißt, Lärm macht was mit uns und vor allem, dass wir dann selbst in der Nacht keine Ruhe mehr haben, ist ein Thema für uns als Menschen. In der Studie stand, dass es 3/4 der Menschen haben dieses Thema, dass sie nachts nicht mehr ruhig schlafen können. Ich bin sehr froh über den ländlichen Raum, in dem wir ja manchmal leben. Viele von euch leben ja auch in Kontexten, wo es ein Dorf gibt, wo abends kein Auto mehr durchfährt. Das hilft. Aber nochmal, es geht nicht nur um äußeren Lärm, es geht auch um inneren Lärm. Wo schaffen wir es, dass unsere Seele zur Ruhe kommt? Wo schaffen wir es, dass wir mit all diesen Themen, die so auf unsere Seele einprasseln, alltäglich, ob es Nachrichten sind, ob es persönliche Beziehungsthemen sind, wo wir mit Menschen unterwegs sind und wo da Stressfaktoren da sind. Wo schaffen wir es, dass unsere Seele ruhig wird? Und ich glaube, die Momente, die müssen wir suchen. Die müssen wir auch ganz offiziell begehen. Da müssen wir auch ganz offiziell uns richtig mit beschäftigen. Wo können wir das schaffen, dass wir ruhig werden vor ihm? Jesus ist wie allen in den Punkten uns ein Vorbild. Wir lesen von Jesus immer wieder, dass er sich aus diesen großen Menschenmengen zurückgezogen hat. Ich habe euch zwei Stellen mal rausgesucht. Lukas 5, Vers 16. Aber Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Oder Lukas 6, Vers 12. Einmal in diesen Tagen stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Jesus sucht neben den großen Menschenmassen, wo er auch dient, wo er Menschen Essen gibt, wo er Menschen lehrt in der Bergpredigt, sucht immer wieder diese Momente der Ruhe, der Zurückgezogenheit. Am Anfang seines Dienstes 40 Tage in der Wüste. Der ging nicht in die Wüste, weil er das Klima so cool fand, sondern er ging in die Wüste, weil er diese Ruhe gebraucht hat, diese nicht abgelenkt sein, diese einfach Eintönigkeit auch der Landschaft, dass diese Eindrücke aufhören, die uns immer zu beschäftigt halten. Und was auffällig ist, ist bei Jesus, ganz oft kam nach diesen Zeiten des Rückzugs auch ein Wunder in seinem Leben. Es scheint auch ein Kraftmoment gewesen zu sein für ihn. Wir haben gerade Lukas 6, Vers 12 gelesen, 7 Verse weiter in Lukas 6, Vers 19 steht, die ganze Volksmenge wollte Jesus berühren, denn heilende Kraft ging von ihm aus und machte alle gesund. Diese Momente in der Stille sind auch die Momente, wo wir auftanken bei Gott, wo wir nicht nur zur Ruhe kommen, sondern wo wir auch Kraft empfangen, die wir dann wieder nutzen können in unserem Alltag. Und das ist mir auch wichtig. Mein Aufruf heute in der Predigt ist nicht, dass wir alle Eremiten werden, uns auf irgendeinen Berg zurückziehen und dafür immer in unserer eigenen Jagdhütte leben und nie wieder Kontakt mit anderen Menschen haben. Das ist nicht der Aufruf. Der Aufruf ist, wir müssen immer wieder zur Stille kommen, um wieder in unserem Alltag funktionieren zu können und in unserem Alltag wieder aus der Kraft Gottes leben zu können. Wir nutzen stille Zeiten zum Auftanken, um unseren Auftrag in Gemeinschaft, im Miteinander auch wieder genügen zu können oder da auch wieder Göttliches reintragen zu können, seine Kraft mit uns zu haben. Gerhard Ter Stegen drückt es so aus, nur an der stillen Stelle legt Gott seinen Anker aus. Nur wenn wir ruhig werden, nur wenn wir still werden, kann Gott wirklich sich bei uns lagern. Und wenn wir Gottes Begegnung und Nähe zu ihm uns mehr wünschen, dann sollten wir uns überlegen, wo schaffen wir das, diese stille Zeit in unserem Leben zu haben. Psalm 46, Vers 11 steht, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Stille ist halt mehr als nur eine geistliche Disziplin, nur eine geistliche Übung, die es immer wieder in unserem Alltag braucht. Stille ist auch ein Vertrauensbeweis zu Gott. Stille ist auch, dass ich sag, nee, ich definiere mich nicht nur über meine Leistung, mein Handeln, mein Reden, mein Tun, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr hier mich für andere Menschen kümmern. Still zu werden bedeutet auch, ich vertraue, dass Gott tut, dass er handelt, dass er das Heft des Handelns in der Hand hält. Wenn ich ruhig werde, wenn ich still werde, wenn wir uns in die Stille zurückziehen, dann legen wir unser Amt als Chef des Universums nieder, sagt Richard Foster. Der hat vor, glaube ich, über 40 Jahren ein Buch geschrieben, Nachfolge feiern, wo er angefangen hat, geistliche Übungen zusammenzufassen. Das ist ein Standardwerk eigentlich. Der war der Erste, der angefangen hat, zum Beispiel Übungen aus der katholischen Tradition zu nehmen, Übungen aus der evangelischen Tradition zu nehmen und zu schauen, wo können wir als Freikirchler da was lernen für unsere Seelen? Wo können wir aus Kontemplativen was lernen, wo wir bis dahin als Pfingstler viel nur in dem großen Spektakel, in den Wundern unterwegs waren, in dem Lobpreis und Laut und Licht und Sound und sonst was, der dann irgendwann gemerkt hat, hey, uns fehlt was an geistlicher Kraft, weil wir es nicht lernen, auch Themen wie Fasten, Themen wie Verzicht, Themen wie Stille in unserem Leben zu integrieren. Nochmal, wenn wir uns in die Stille zurückziehen, wenn wir leise werden, wenn wir aufhören zu arbeiten, aufhören zu leisten, ist es auch ein Vertrauensbeweis gegenüber Gott, weil wir sagen, nee, du handelst. Du bist derjenige, der unser Leben in der Hand hat. Wir wollen zusammen in die Bibel gucken und wollen uns Geschichten über die Stille anschauen, wie Gottes Herrlichkeit, wie seine Anwesenheit auf unserer Welt verbunden ist mit Stille. Und eine typische Geschichte, die da immer wieder kommen müsste, ist die Geschichte von Elia am Berg Horeb. Elia war der größte Prophet, vielleicht neben Mose, im Alten Testament. Und dieser Elia hat Wunder über Wunder getan. Er hat Könige beraten, er hat dafür gesorgt, als dann das Volk Israel sich auf Abwege begeben hat, da hat er von Gott den Auftrag bekommen, dem König zu sagen, und es wird jetzt nicht mehr regnen, bis ihr umkehrt. Und es gab einen riesen Wettstreit, die Baalspriester haben versucht, alles getan, damit es wieder regnet. Aber Elia hat zu Gott gebetet, das Feuer ist vom Himmel gefallen und er hat dann 450 Baalspriester umgebracht. Ziemlich blutrünstige Geschichte. Auf jeden Fall, nach diesem Riesenwunder, wo Gott sich zu Elia gestellt hat, gab es den Punkt, dass dieser König, der damals in Israel war, der König Ahab, dass derjenige ja eine bisschen schwierige Frau hatte, Isabel. Und diese Frau hat dafür gesorgt, dass das mit den Baalspriestern nicht ganz ungeschoren an Elia vorbeigeht. Ich lese euch mal vor, aus 1. Könige 19, das ist noch nicht die Stelle, das ist die Stelle davor, Vers 1 bis 4. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Auf gut Deutsch, ich bringe dich genauso um wie die Baalspriester. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Das war die Situation, in der Elia nach großen Wundern, die Gott mit ihm zusammen verbracht hat, war. Lebensmüde, vorbei. Und dann kam ein Engel, der ihn zweimal versorgte, der ihn zweimal weckt, ihm zweimal Essen gibt und ihm sagt, Elia, mach dich auf den Weg zu dem heiligen Berg. Begeb dich auf diesen Berg Horeb und auf diesem Berg Horeb wird Gott dir begegnen. Und wir lesen uns zusammen mal diese Stelle ab Vers 11 dann. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Gott offenbart sich in diesem stillen Säuseln. Und ich habe bestimmt schon hunderte Predigten gehört über, dass Gott uns im Stillen begegnet. Da ist eine Wahrheit drin, aber ich glaube, diese Stelle will uns noch viel, viel mehr sagen. Was da drin steht, ist nicht unbedingt, dass Gott sich nicht auch anders offenbaren kann. Wir kennen in den Geschichten davor einige Geschichten, wie Gott sich in anderen Dingen offenbart. Zum Beispiel das Feuer. Als geneigter Bibelleser wissen wir, dass Gott im Feuer dem Mose begegnet ist, im brennenden Dornbusch. Dass er als Feuersäule dem Volk Israel 40 Jahre lang voranging. Dass Gott durchaus im Feuer sein kann. Als Mose die 10 Gebote am Berg Sinai bekam, ich weiß nicht, wer noch diesen alten Mose-Film kennt, da gab es ein Erdbeben. Gott war im Erdbeben. Ist durchaus mal passiert. Und im Sturm gibt es das genauso. Der ganze Hiob 38 redet Gott im Sturm zu dem Hiob. Das ist eine Rede, wo Gott einen Sturm losbrechen lässt über dem Hiob und in dem Sturm diese gewaltige Stimme Gottes zu Hiob redet. Das heißt, Gott war schon in all diesen drei Formen. Aber hier wird nochmal erwähnt, diesmal nicht. Diesmal ist er in diesem Stillen, in diesem sanften Säuseln. Und diese heilige Stille Gottes, wo Gott sich offenbart, die wollen wir uns mal genauer anschauen, weil wir da noch mehrere Stellen in der Bibel haben, wo genau das passiert und wir uns ein bisschen genauer angucken müssen, wie reagieren denn Leute auf diese Stille Gottes? Was ist denn ihr Thema damit? Hier sehen wir den Elia, der sich die Augen verhüllt, der es nicht wagt hinzuschauen. Eine zweite Stelle, wo genau dieses, ja, diese Stille Gottes und dieses Vorüberschreiten von Gott angesprochen wird, ist spannenderweise in Markus 6 die Sturmstillung. Und wir gucken uns das mal an. Mir sind ein paar Dinge aufgegangen, als ich diese Stelle zum zweiten Mal jetzt wieder mal gelesen habe, so, wo mir beim ersten Lesen vielleicht gar nicht begegnet werden. Aber da ist wichtig, dass wir diese Parallelstelle dazu aus dem Elia kennen. Markus 6, Vers 45. Und alsbald trieb er seinen Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Mal wieder, Jesus zieht sich zurück. Am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Habt ihr das schon mal gelesen, dass Jesus gar nicht zu denen ins Boot steigen wollte, sondern an ihnen vorübergeht? Mir war das relativ neu. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen. Auch dieser letzte Satz nochmal. Das Entsetzen war schon, als sie ihn als Gespenst sehen. Aber wann entsetzten sie sich über alle Maßen? Als plötzlich Stille war. Die Leute hatten richtig Angst vor dieser Stille. Die hatten Angst, als sie gesehen haben, dass Jesus an ihnen vorbei wandelt, dass er an ihnen vorübergeht. Was ist da passiert für jemand, der aus einem israelischen, jüdischen Kontext kommt, der seine Bibel auswendig kennt, der weiß diese Geschichte von Elia? Hier hat sich Gott gezeigt. Und ein jüdischer Mensch wusste ziemlich genau, das ist der Moment, wo ich sterben muss, wenn Gott sich mir zeigt. Es gibt eine Stelle aus Hiob 4, wo einer von den Freunden Eliphas, einer der Freunde des Hiobs, zu dem Hiob spricht und der ihm eine Vision erzählt, wie Gott ihm begegnet in der Stille. Und ich möchte euch die mal vorlesen, weil das ist eine von drei Parallelstellen, wo dieses stille Säuseln überhaupt als Wort vorkommt in der Bibel. Dieses im hebräischen Kontext, dieses stille Säuseln heißt Demama. Und dieses Wort wird ganz wenig benutzt in der Bibel. Nur an dieser Stelle nochmal in Hiob. Zu mir ist heimlich ein Wort gekommen. Von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen. Beim Nachsinnen über Gesichter in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an und alle meine Gebeine erschraken. Und ein Hauch fährt an mir vorüber, stehen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da steht ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkenne seine Gestalt nicht. Es ist eine Stille und ich höre eine Stimme. Hier dieses Wort Stimme ist dieses leise Säuseln. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott und ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Diese Frage ist rhetorisch am Ende. Die Antwort muss sein, niemand. Niemand kann rein sein vor Gott. Niemand kann vor ihm bestehen und gerecht sein. Diese Stille, dieses leise Säuseln Gottes, das war für die jüdisch denkenden Menschen ein Todesurteil. Die wussten, hier ist richtig jetzt Furcht angesagt. Das könnte mein letztes Sekündchen auf dieser Erde sein, bevor ich zu Staub zerfallen muss. Und deshalb waren diese Jünger auch so entsetzt, als es plötzlich still war und Jesus an ihnen vorübergeht, weil sie wussten, hier ist Gottes heilige Gegenwart jetzt über meinem Leben. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Und viele von uns wissen, dass die Geschichte mit der Gegenwart Gottes weitergeht. Und eine Sache, die für uns schon ziemlich normal ist, nämlich, dass wir uns in die Gegenwart Gottes begeben dürfen, dass wir im Lobpreis seiner Heiligkeit begegnen dürfen, dass wir uns ihm nähern dürfen, dass wir gerecht geworden sind in Jesus, dass wir nicht mehr tot umfallen müssen vor seiner Heiligkeit. Dass es da jemand gibt, der uns den Weg frei gemacht hat zum Vater, zu seinem Heiligtum, zum Allerheiligsten haben wir Zugang. Es ist nicht wie früher bei den Priestern, die einmal im Jahr ins Allerheiligste gegangen sind und eine Schnur um den Fuß hatten, dass man sie rausziehen kann, falls sie tot umfallen und doch noch Sünde in ihrem Leben hatten. So ist es nicht mehr. Wir haben plötzlich einen Zugang. Aber was uns vielleicht verloren ging, ist diese Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Was uns verloren ging, ist diese Ehrfurcht vor dem, was passiert, wenn wir in diese heilige Stille Gottes eintreten. Hey, lass uns das nochmal bewusst sein. Die ganzen Menschen des Alten Testaments bis zu den Jüngern Jesu hatten Angst um ihr Leben, wenn sie in diese Begegnung gegangen sind. Und was für ein Vorrecht, dass wir gereinigt und geheiligt uns dieser Gegenwart Gottes stellen dürfen. Dass wir Zugang haben, dass wir gehen dürfen und da Empfangene sein dürfen. Weder die Jünger auf dem See mussten sterben, noch wir müssen heute sterben. Sondern wir dürfen uns da reinbegeben und spüren, wie es ist, mit seiner Heiligkeit in Berührung zu kommen, in seine Stille zu kommen und ruhig zu werden da drin. Die letzte Stelle, wo über Stille geredet wird, ist in der Offenbarung. Offenbarung 8, Vers 1. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, wurde es still im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Nochmal, auch hier, was passiert? Sechs Siegel wurden geöffnet, es kommen Reiter, die den Tod ankündigen, Reiter, die ein Viertel der Menschheit von der Erde tilgen. Alles sehr apokalyptische Bilder, sehr viel Zerstörung, sehr viel Tod. Und am Ende wird dieses siebte Siegel aufgemacht. Und es tritt eine heilige Stille ein, weil jetzt Gott auf den Plan tritt. Und Gott sagt, jetzt komme ich, jetzt kommt mein Moment. Und selbst der Himmel wird ruhig. Es schweigt alles, weil Gottes Heiligkeit hier ist. Was für ein schönes Bild, dass der Teufel am Ende nicht die Chance hat, nicht das letzte Wort hat. Tod und Zerstörung haben nicht das letzte Wort, sondern in diesem Bild der Offenbarung, das siebte Siegel ist, Gott kommt jetzt. Seine Stille, seine Herrlichkeit tritt jetzt ein. Und dass wir in diese heilige Stille Gottes eintreten können. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erfahrbar, erlebbar machen, was für ein Vorrecht das für uns ist. Und wir nehmen es manchmal für so gegeben. Es ist halt so, dass wir im Lobpreis den Heiligen Geist spüren, dass unsere Seele, wenn wir wollen, können wir zu ihm kommen. Wir sehen es so ein bisschen als unsere persönliche Wellness an. Nee, es ist ein Riesenvorrecht, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Es ist ein Riesenvorrecht, dass wir in diese Stille treten dürfen. Und es darf eine große Ehrfurcht in uns hervorrufen, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir das machen dürfen. Ich glaube, dass der Teufel heutzutage ganz groß dabei ist, uns das zu klauen. Dass uns so viel beschäftigt halten will, so viel auf unser Leben einprasselt, so viel Informationen, so viel Einfluss da ist, dass uns genau diese Heiligkeit nehmen will. Diese Momente, wo unser Herz ruhig wird. Diese Momente, wo wir seine Heiligkeit in unserem Leben spüren, wo wir bei ihm auftanken, wo wir aber auch in Ehrfurcht uns vor ihm niederknien und sagen, Gott, du allein bist. Ich gebe das Heft des Handelns aus meiner Hand. Du bist der Chef des Universums, nicht ich und meine Leistung, nicht ich und mein ganzes Tun, sondern du bist. Und ich werde jetzt ruhig vor dir, weil ich weiß, das ist wichtiger, größer, das ist bedeutsamer als alles, was ich tun kann und alles, was ich handeln kann. Ich möchte euch noch 3, 4 praktische Tipps mitgeben. Wie kannst du Stille in deinem Alltag integrieren? Wie kannst du diesen Kampf, den es gilt um unsere Seelen, um unsere Herzen, um das Getriebensein, die Hektik. Wie kannst du diesen Kampf gewinnen? Und ich möchte einfach ein paar Tipps geben, die auf der einen Seite aus meinem Leben kommen, aus der anderen Seite auch von der Bibel kommen. Und mein erster Tipp ist Sabbat. Gott hat einen Plan mit uns schon, einen Rhythmus für unser Leben eingeführt und der heißt Sabbat. Hey, es gibt dann einen Tag, da sollen wir ruhen. Und du kannst auch Möglichkeiten finden, dass das ein Tag wird, der ruhiger wird in deinem Leben. Dass du Möglichkeiten schaffst zu sagen, hey, dieser Tag ist ein Tag, wo du wirklich runterkommen kannst, wo du dich mal bewahrst davor, dass deine Seele ständig vor irgendwelchen Einflüssen auf dich einprasseln. Und ich weiß nicht, da gibt's viele Ideen, wie du es machen kannst. Es gibt Menschen, die sperren ihr Handy Samstagabend in eine Schublade und holen das erst Sonntagabend, wenn die Sonne untergegangen ist, wieder raus. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Dank unserer Medienlandschaft gibt's ja keine Zeitungen mehr sonntags, oder? Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, keine Nachrichten am Sonntag. Weder Tagesschau, noch Zeitung, noch irgendwas. Lass es doch einfach mal weg. Gib deiner Seele mal Ruhe. Gib deiner Seele mal eine Möglichkeit, runterzukommen. Vielleicht mal am Sonntag kein Fernseher. Vielleicht wäre so ein Spaziergang in der Natur stattdessen eine gute Idee. Ich finde, es gibt so Orte, wo ich ruhig werden kann. Und das ist bei mir, wenn ich draußen bin. Wald hilft, ist auch bewiesen. Also Hanne Ritter hat was erzählt von 1.000 Euro für Waldkuren. Das kannst du ganz umsonst machen. Geh einfach mal eine Stunde im Wald spazieren. Atme mal Waldluft ein und guck, dass du ruhig bist in der Zeit. Einfach mal Mund halten. Hilft schon, dass es still wird in dir. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, ja, dass du in deiner Familie irgendwelche neuen Traditionen für den Sonntag einführst und so einen Sabbat wirklich halten kannst. Das sind gute Möglichkeiten, unsere Seele das mindestens einmal die Woche anzutrainieren. Eine Sache, die ich seit 1-2 Jahren schon praktiziere, sind sogenannte Herzensgebete. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber das sind Gebete im Rhythmus von deinem Atmen. Und das lässt sich super beim Spazierengehen oder wenn ich mit dem Fahrrad hier zur Skala fahre machen, dass ich immer ein Gebet habe, dass ich beim Einatmen und beim Ausatmen bete. Und das sind ganz einfache Gebete. Du in mir, ich in dir. Du in mir, ich in dir. Einatmen, ausatmen. Ein ganz typisches altes Gebet, was von unseren Kirchenvätern kommt, ist: Jesus Christus, erbarme dich meiner. Einatmen, Jesus Christus, einatmen, erbarme dich meiner, ausatmen. Das sind ganz normale Gebete, die in meinem Rhythmus meines Atmens funktionieren. Und ihr werdet merken, wenn ihr euch bewusst auf euer Atmen konzentriert und das bewusst in euren Laufrhythmus, in euren Fahrradrhythmus integriert, dass das Dinge werden, wo ihr spürt, da ist eine Ruhe, eine Stille, eine Kraft, eine Heiligkeit Gottes bei dir. Das hilft mir. So etwas kann man auch ganz entspannt in der S-Bahn machen. Das heißt, wenn es mega laut ist um dich rum. Atmen musst du eh immer. Dabei kann ich auch noch beten. Hilft. Eine Sache, die ich vor kurzem schon mal in der App drin hatte, ist eine App, die heißt Lebensliturgien. Gibt es auch eine Website dazu. Das ist ein Pfarrer aus dem Kloster Hirsau, ein evangelischer Pfarrer, der einfach 4 Texte und leise Musik dazu aufgenommen hat. Oder 3 Texte pro Tag, also morgens, mittags, abends. Immer so 7-8 Minuten angeleitetes Gebet. Still werden, ruhig werden. Ein Gebet, ein Bibeltext, oftmals auch nochmal eine Art Reflexion, so hey, wer ist dir über den Tag begegnet, für wen willst du jetzt noch bitten? So, das hilft mir, so Auszeiten zu haben in meinem Alltag. Wieder Noise-Canceling-Kopfhörer rein, diese App anmachen. Das sind 7 Minuten in meinem Leben, morgens, mittags, abends, die mir richtig gut tun, die mich ausrichten. Und dann habe ich vorher schon gesagt, es gibt so stille Orte. Und da ist wichtig, dass jeder irgendwie seins findet. Die einen müssen mit dem Hund durch den Wald laufen. Für die anderen ist es vielleicht eher eine Kirche. Ich habe mir das angewöhnt, dass wir relativ häufig, wenn wir neue Städte angucken oder auch wenn wir hier in Schondorf unterwegs sind, dass ich mich einfach mal für 10 Minuten in eine Kirche reinsetze, die offen ist. Hey, das tut gut. Das sind manchmal so heilige Orte, egal was man von der Theologie hält, aber es tut gut, weil man zur Ruhe kommt, weil es oft ruhige Orte sind. Ich habe mir angewöhnt, auf Autofahrten das Radio auszumachen. So, wie oft halten wir es gar nicht aus, wenn wir mal nicht bedudelt werden? Ich weiß nicht, wie viel Musik und wie viel Spotify-Playlists so am Tag bei dir laufen, aber hey, halt es doch mal aus, dass es mal keine Bedudelung gibt. Vielleicht hältst du das mal aus, im Auto ruhig zu werden, wenn du allein unterwegs bist. Mit 4 Kindern ist das manchmal schwierig, aber auch da hilft Noise Cancelling. Ich weiß nicht, Ich glaube, dass es da kein Allheilmittel gibt beim Thema Stille. Aber ich möchte euch sagen, Stille ist was Heiliges, was Gottgegebenes. Es ist ein Begegnungsort, wo Gott sich offenbart. Und lass es dir nicht klauen durch deinen Alltag, lass es dir nicht klauen durch deinen Rhythmus, in dem du lebst. Wir alle haben schnelle Leben, wir alle haben Leben, wo wir ständig beballert werden mit Informationen. Und ich behaupte mal, wir haben alle auch ein Leben, was unsere Seele nicht gut tut. Was uns über kurz oder lang schädigt. Was unsere Seele immer wieder belastet, weil wir zu viel Informationen, zu viel Themen auf uns haben, die uns nicht gut tun. Und du kannst noch so cool und so stark sein, aber im Endeffekt ist unsere Seele nicht dafür ausgelegt auf ein Leben, wie wir es gerade führen. Mit der Schnelligkeit, mit dem Lärm, mit dem Umgang. Wir sind nicht dazu ausgelegt. Wir sind dazu ausgelegt, dass wir es so machen, wie es ganz am Anfang mal Adam und Eva gemacht haben. Dass wir einmal pro Tag so einen Moment haben, wo wir mit Jesus durch den Garten gehen, mit Gott zusammen durch den Garten laufen. Zur Ruhe kommen, unser Leben reflektieren und uns auf ihn ausrichten. Uns von ihm sagen lassen, wie es, ja, was wir hier so gemacht haben als Tageswerk, aber einfach auch ruhig werden vor ihm. Ich möchte dich einladen, dass du dir so einen Lebensstil der Ruhe immer wieder implementierst in deinem Leben. Ich habe ein Bild gelesen in einem Buch, das über Stille schreibt, das mich sehr berührt hat. Und ich möchte dir dieses Bild mitgeben. Das Bild war ein Wasserglas, wo so trübes Zeug in dem Wasser rumgeschwommen ist. Und immer wenn dieses Wasserglas in Schwung war, wenn es bewegt war, war dieses Wasser komplett schwarz oder grau. Und der Autor sagt, er braucht in seinem Leben immer wieder Phasen, wo das Wasserglas steht, sodass sich das Sediment absetzt und das Wasser wieder klarer wird. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wo hast du solche Phasen? Wo kannst du dafür sorgen, dass dein Wasser wieder klarer wird? Wo diese Trübe absinken kann in deinem Leben? Das ist die einzige Möglichkeit, auch dieses Trübe aus deinem Leben rauszuhalten, rauszufischen. Wenn wir immer wieder mal zur Ruhe kommen, unser Leben reflektieren, ruhig werden vor Gott und in seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit eintreten. Ich habe lange überlegt, wie macht man sowas? Ich habe einen Freund, der hat über Stille gepredigt, der hat zwei Bibelstellen vorgelesen und hat dann seine Gemeinde gezwungen, eine halbe Stunde zu schweigen. Ich dachte, so sind wir jetzt mal nett. Das halten wir wahrscheinlich auch gar nicht so gut aus. Jetzt habe ich eine halbe Stunde gepredigt, aber ich möchte euch einfach auch Stille mitgeben. Und vielleicht kannst du einfach jetzt für 2 Minuten deine Augen schließen. Und nutzt es mal jetzt nicht unbedingt selber, um sofort still zu werden, aber nutzt es, mit Gott einen Deal zu machen. Dir zu überlegen, wo kann Stille Teil deines Alltags werden? Wo kann es auch eine Stille werden, die du ganz bewusst einsetzt, damit dein Herz ruhig wird? Lass uns mal die Augen schließen. Michi wird noch 2 Minuten einfach leise auf dem Klavier spielen. Und ich werde nach 2 Minuten mit uns beten. Aber bis dahin, frag mal Gott, wo kann so ein Moment sein, wo du ruhig werden darfst und kannst? Vielleicht kannst du jetzt mal ganz bewusst aus diesem Ruhigwerden vor Gott auch einen Schritt jetzt gehen in diese Zeit von Lobpreis, von Anbetung, von wir gehen jetzt in diesen Thronsaal Gottes und wir können diese Nähe Gottes in unserem Leben haben. Und vielleicht machst du es bewusst, wenn du jetzt aufstehst, dass du das dir bewusst machst, hey, jetzt ist Lobpreis. Jetzt gehen wir in dieses Allerheiligste, wo wir Gott anbeten können, wo wir ihn preisen können, wo Begegnung mit ihm stattfindet, wo unsere Herzen sich synchronisieren. Und wenn du es magst, dann steh jetzt mit mir auf. Ich möchte noch mit uns beten und dann gehen wir in diese Lobpreiszeit. Jesus, wir danken dir für deinen Tod am Kreuz. Du hast uns den Weg freigemacht zum Vater. Wir können rein und gerecht vor dem Vater stehen, weil du uns reingewaschen hast. Weil du unsere Schuld und Sünde getragen hast. Und wir dürfen diesen Raum der Stille, dieser Heiligkeit Gottes betreten. Herr, wir beten darum, dass du uns da immer wieder neu eine heilige Ehrfurcht davor gibst. Dass du uns immer wieder neu uns zeigst, welche Kraft da drin steckt, welche Größe von dir da drin steckt, welche Tat es überhaupt möglich gemacht hat. Und Jesus, aber wenn wir in diesen Raum kommen, wenn wir da in diese Stille eintreten, da wollen wir auch ja, dich preisen, dich groß machen, dich ehren. Das auch singen, was wir von dir halten und was du für uns bedeutest. Heiliger Geist, komm und tu du dein Werk. Bau du deinen Tempel in uns. Sei du anwesend in unserem Leben. Und ich bete, dass überall da, wo wir ja, mit dir zusammen Stille in unserem Leben implementieren wollen, dass du es bist, der uns dazu das Vollbringen gibt, der uns dazu segnet, der uns dazu auch ja, mit seinem Geist Anleitung gibt und die Kraft gibt und die Disziplin gibt, es durchzusetzen. Seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.